Es geht mir gut, die Sonne scheint, das Leben lacht, ich bin mit einem Lächeln aufgewacht. Würde mich ja mal interessieren, auf wen von uns das denn genau zutreffen würde. Einmal Hand hoch, wer ist mit einem Lächeln aufgewacht und würde sagen, die Sonne scheint, das Leben lacht. Es sind mehr, als ich erwartet hätte. Ich muss ehrlich gestehen, auf mich trifft es nicht ganz so zu, ich bin nämlich sehr gestresst. Nebenbei bin ich auch noch Marie, ich bin Pastorin der Kirche am Start. Und ich kann sagen, ich bin nicht mit einem Lächeln aufgewacht, denn ich bin gestresst. Und ich hatte gehofft, dass ich einige Leute finden würde, die mit mir behaupten, Stress ist, wie wir sagen, etwas, was kein Mensch braucht. Aber irgendwie hat es trotzdem jeder. Ein jeder von uns kennt Lebensabschnitte, in denen es furchtbar stressig ist. Das kann an Arbeit liegen, an Umzügen, an der Familie, an Krankheit oder an Prüfungen oder auch manchmal alles auf einmal. Wir sind gestresst und das Leben kann uns überfordern. Der Volksmund sagt so schön, das Leben ist kein Ponyhof. Ja, wir sind nicht zum Spielen hier. Spielen sollte eher die Ausnahme sein. Was Normales im Leben ist der Stress. Und in der Regel können wir ganz gut damit umgehen, aber nur solange sich alles die Waage hält. Also wenn gute Zeiten mal durch schlechte Zeiten abgelöst werden, dann aber wieder von guten Zeiten, dann ist das alles ganz in Ordnung. Was aber, wenn der Stress und die schlechten Zeiten im Leben überhand nehmen? Reicht es uns dann zu wissen, dass das Leben halt kein Ponyhof ist? Oder reicht uns dieses Wissen irgendwie nicht aus? Wir alle sagen, wir haben Stress. Stress ist sowas wie ein Modewort geworden. Das Interessante ist nur, auch wenn wir alle sagen, wir haben Stress, wir wissen manchmal gar nicht genau, was Stress eigentlich sein soll. Die wenigsten unter uns wissen, dass Stress im Grunde genommen etwas Positives ist. Stress ist eine sogenannte Aktivierungsreaktion unseres Körpers. Das heißt, sobald irgendeine Situation da ist, die Druck oder Anspannung ausübt, dann werden verschiedene Stresshormone und Adrenalin ausgeschüttet. Und das soll uns helfen, uns reaktionsschneller zu machen, dass wir wachsamer sind und dass wir einfach insgesamt leistungsstärker sind. Und das ist in Gefahrensituationen oder in Prüfungssituationen eigentlich eine gute Sache. Und so können wir erahnen, dass das Problem erst dann auftaucht, wenn wir unter Dauerstress stehen. Wenn diese Stresshormone und das Adrenalin nicht mehr abgebaut werden können und wir in so einem richtig chronischen Anspannungs- und ja, einfach Stressverhältnis stehen. Und es ist ein ernstes Thema, denn ich glaube, jeder, der wirklich mal so richtig unter Dauerstress gestanden hat, der weiß, wie sich das anfühlt, dass man irgendwann nicht mehr weiß, wie es eigentlich ist, mal loszulassen, sich irgendwie entspannen zu können, schon rein körperlich. Jemand, der unter Dauerstress steht, der weiß nicht, wie man abschalten kann. Als ob er es irgendwie verlernt hätte. Und dann können sehr, sehr krasse Symptome auftreten. Meist da, wo man sowieso schon ganz natürlich eigene Schwachpunkte hat, am Körper oder auch in der Psyche. Für manche schlägt es auf den Magen und andere fangen an, Schlafstörungen zu entwickeln. Manche knirschen mit den Zähnen, manche sind völlig erschöpft, sind appetitlos, antriebslos. Die Liste lässt sich sehr leicht fortsetzen. Und das Gefühl der Überforderung im Stress, das setzt noch einen oben drauf. Man bekommt dann Angst vor dem Stress und man stresst sich damit, sich weniger zu stressen. Das ist ein Teufelskreislauf, aus dem man nicht so leicht herauskommt. Und nun ist es so, wenn man einer Sache nicht entkommen kann, dann muss man einen guten Umgang mit ihr finden. Einen guten Umgang mit Stress findet aber nur der, der es schafft, mal runterzukommen, ruhig zu werden. Nur die Perspektive auf solch einen Moment der Ruhe, die kann auch beängstigend sein, denn jemand, der die ganze Zeit am Laufen war und plötzlich stehen bleibt, der kommt meist nicht nur kurz runter, sondern der kracht so richtig runter, der fällt in ein Loch. Der setzt sich einmal hin und weiß nicht, wie er einfach wieder aufstehen soll. Wer stehen bleibt, denkt nach und da wird es so richtig stressig. Denn plötzlich hat man Zugang zu allen möglichen Emotionen und Gedanken, die man sonst einfach nicht so wahrgenommen hat. Wer stehen bleibt, denkt nach und dann wird es kompliziert. Und für kompliziert haben wir keine Zeit, denn wir sind ja eigentlich gestresst. Der Mensch befindet sich im Dauerstress in so einer Art Überlebensmodus. Ja? Das heißt, er reduziert all seine Kraft auf das Wesentliche und das ist die Auseinandersetzung mit seiner Herausforderung. Leider hält er nur nicht lang genug inne, um sich die Herausforderung wirklich einmal anzuschauen und zu sehen, was im tiefsten Inneren seines Herzens eigentlich los ist. Spüren tut das meistens schon, das Unterbewusstsein meldet sich, aber man ist zu beschäftigt, um sich damit auseinanderzusetzen. Nur ganz, ganz selten kommen Fragen hoch wie, wer gesellt sich eigentlich zu mir in meiner Überforderung? Wer hält den gemeinsamen Blick in mein Herz mit mir zusammen? Wer hält diesen Blick aus? Und wer gibt mir Hoffnung? Wer weitet meinen Blick für das Gute, was doch noch in meinem Leben ist? Und wer hilft mir, mich an das Vergangene zu erinnern, in dem ganz viel Gutes war? Wer hilft uns, runterzukommen und doch oben zu bleiben? Das ist das Thema heute. Wie schaffe ich es, runterzukommen und dabei nicht zu fallen, sondern doch oben zu bleiben? Wer sich jetzt als Christ versteht, der weiß, der Gott, an den wir glauben, der ist kein Gott, der nur die Erfolgsmomente und Sonnenseiten unseres Lebens mit uns teilt, sondern er wünscht sich, dass wir gerade in Situationen der Überforderung unser Herz bei ihm ausschütten, im Gebet bei ihm ausschütten. Nur ist Gebet etwas, was gar nicht so leicht fällt, wenn man in einer richtigen Überforderungssituation ist, denn es fehlen die Worte. Man hadert mit sich selbst, mit Gott, mit der Welt. Und die Frage ist, wie kann man da denn überhaupt beten? Nun gibt es ein Buch in der Bibel, das wird das sogenannte Gebetsbuch der Bibel genannt. Ich rede vom Buch der Psalmen. Psalme sind gedichtete Gebete, manchmal zum Sprechen, manchmal zum Singen gedacht. Und die wurden in ganz individuellen Situationen von ganz verschiedenen Leuten geschrieben. Und wir wollen uns heute einen dieser Psalme anschauen und wollen entdecken, wie hat der Autor mit Gott geredet? Und vor allem, was hat er in seiner Überforderung von Gott gedacht? Nun ist es das erste Mal, dass wir bei Kirche am Start uns mit einem Psalm auseinandersetzen. Und deshalb sei es mir gestattet, dass ich drei kurze Dinge dazu sage, bevor wir richtig loslegen. Das erste ist, vielleicht fragst du dich, warum du ausgerechnet irgend so ein uraltes Gedicht in deiner Stressbewältigung dir zu Herzen nehmen solltest. Das Leben damals muss doch so viel primitiver und einfacher gewesen sein. Die wissen nicht, wie kompliziert unser Leben heute ist mit 25 To-Dos und wie man Job und Familie unter einen Hut bringen soll und dabei auch immer noch gut aussieht. Die haben doch gar keine Ahnung, was kann ich also von so einem alten Gedicht lernen. Dazu folgender Gedanke. Wir denken meistens, Stress hat immer nur mit viel Arbeit und mit vielen Terminen zu tun. Oftmals ist das auch so, aber der Auslöser für Stress im Sinne von Druck, Anspannung, Überforderung, die können so unterschiedlich sein. Da kann ein Trauerfall sein, den du verarbeiten musst und der dich komplett überfordert. Oder eine Ehekrise, die dich überfordert. Mobbing am Arbeitsplatz, der Streit mit deinem besten Freund, die zu hohen Ansprüche der Eltern. Es kann so vieles sein. Im Grunde genommen lässt sich Stress mit dem Wort Überforderung zusammenfassen. Und das Problem ist, nicht mit jeder Überforderung kann man ändern. Nicht in jeder Situation kannst du deine äußeren Umstände ändern. Ja, ich kann Arbeit vielleicht reduzieren oder auch mal einen Termin absagen, aber wenn ich einen Trauerfall verarbeiten muss, dann kann ich ja nicht sagen, Trauer, weißt du was, du stresst mich, mach mal Pause. Die ist einfach da und die bleibt. Wenn ich in einer Ehekrise stecke und die geht vielleicht schon ewig und die überfordert und stresst mich komplett, da kann ich auch nicht sagen, ach Ehekrise, beschleunige dich mal, weil manche Dinge brauchen einfach Zeit und müssen ausgehalten werden. Meine Predigt wäre heute sehr einfach, wenn ich euch einfach nur sagen könnte, ihr habt Stress. Ja, dann ändert doch mal eure äußeren Umstände. Arbeitet weniger, fahrt mal in den Urlaub oder sowas. Ja, das wäre sehr einfach. Aber der schlimmste Stress kommt leider meistens aus Situationen, an denen wir nicht viel ändern können. Situationen, die wir aushalten müssen, die uns manchmal im Inneren wirklich zerreißen wollen. Und an dieser Stelle sind die Psalmen brandaktuell. Sie sind alt, aber brandaktuell. Der Psalm, den wir uns heute anschauen, das ist der Psalm 13. Der wird König David zugeschrieben. Und wir wissen nicht genau, in welcher Situation er diesen Psalm geschrieben hat. Das ist reines Rätselraten, aber im Grunde genommen auch nicht so wichtig, denn David hat in seinem Leben sehr viel Leid erlebt. Äußeres Leid, er ist verfolgt worden, auch von Menschen, die ihm nahestanden. Und er hat auch sehr viel innere Not erlebt, Zerbrochenheit über sein eigenes Handeln, das Gefühl, verloren und vergessen zu sein, Zweifel und Hoffnungslosigkeit. Und ich glaube, es ist ein Privileg für uns, nachlesen zu dürfen, wie König David mit seinem Gott geredet hat. Das ist das Erste. Das Zweite ist, wir müssen uns vor Augen halten, dass Psalmen Gedichte sind und eben keine Lehrabhandlung, also keine neutralen, sachlichen Berichte, sondern sie sind Gedichte. Sie sind emotional, sie übertreiben, sie sind frei, sie sind manchmal vorhersehbar, manchmal sind sie überraschend. Sie sind einfach Lyrik mit allem, was dazugehört. Und vielleicht krampfen sich jetzt in diesem Moment deine Gehirnzellen bei dem Wort Gedicht zusammen und du erinnerst dich an all die vielen Folterstunden aus dem Deutschunterricht, in dem du versuchen musstest, in irgendwelchen abstrakten, blumigen Worten irgendeinen Sinn zu finden. Und du denkst dir, wäre ich heute lieber zu Hause geblieben, mit Gedichten kann ich nichts anfangen. Dann geht es dir ähnlich wie mir, mit Gedichten kann ich auch nicht so viel anfangen. Ich weiß noch, wenn im Deutschunterricht man versucht hat, in lächelnde Sonnenblumen und Sonnenstrahlen, die die Erde küssen oder so irgendwas reinzulesen. Und am Ende hieß es einfach nur, der Typ hatte einen guten Tag. Dann habe ich mich gefragt, warum sagt das nicht gleich? Dann versteht es auch jeder. Mittlerweile muss ich sagen, ist mein Sinn für Gedichte, irgendwie hat er sich erweitert. Ich habe gelernt, dass es Dinge gibt, die so besonders sind, dass man dafür keine Alltagsworte gebrauchen möchte. Wenn ein Psalmist zum Beispiel sagt, wie ein Hirsch lechzt nach Wasser, so schreit meine Seele Gott nach dir, dann drückt er etwas so Tiefes damit aus, dass er nicht einfach sagen kann, hey Gott, wäre cool, dir nochmal zu begegnen. Also irgendwelche Alltagsworte, das macht er nicht, weil die Sehnsucht, die er beschreibt, so viel tiefer ist als das, was ihm im Alltag sonst begegnet. Es wäre eine Herabsetzung, keine emotionalen Worte zu benutzen, auch wenn sie nicht immer eindeutig sind. Und deswegen meine Herausforderung an dich, selbst wenn du Gedichte nicht magst, bleib einfach mit dran. Der dritte Punkt ist, Psalmen sind sehr individuell. Von ganz individuellen Leuten aufgeschrieben. Sie haben sich ihren Kummer vom Herzen geschrieben und es gibt Psalmen, in denen finden wir Hassgedanken und Rachegedanken, sehr unschöne Gedanken und sie stehen da einfach so, sie werden nicht bewertet. Psalmen spiegeln das Gottesbild der Person wider in dieser ganz bestimmten Situation. Sie sind keine allumfassende Theologie. Wir lesen, was der Dichter über Gott denkt, nicht so viel, was Gott über das Geschriebene des Dichters denkt. Das heißt, die Gebete werden nicht bewertet. Genau, so viel erstmal von meinen Worten. Wir wollen jetzt die Worte zu Wort kommen lassen, auf die wir uns die ganze Zeit freuen. Wir lesen den Psalm 13 und der Ari wird es für uns vorlesen.
Für den Chormeister, ein Psalm Davids. Wie lange, Herr, willst du mich ganz vergessen? Wie lange verbirgst du dein Angesicht vor mir? Wie lange soll ich Sorgen tragen in meiner Seele, Kummer in meinem Herzen Tag für Tag? Wie lange noch soll mein Feind sich über mich erheben? Sieh mich an, erhöre mich, Herr mein Gott, mache meine Augen hell, damit ich nicht zum Tod entschlafe. Damit meine Feinde nicht sagen, ich habe ihn überwältigt, meine Gegner nicht jauchzen, dass ich wanke. Ich aber vertraue auf deine Güte, über deine Hilfe jauchze mein Herz. Singen will ich dem Herrn, denn er hat mir Gutes getan.
Dankeschön, Ari. Der Psalm beginnt mit einer richtig verzweifelten Frage. Gott, wie lange noch willst du mich vergessen und dich vor mir verbergen? Vers 2 ist das. David fühlte sich von Gott verlassen und das schon so lange, dass er glaubt, es nicht mehr aushalten zu können. Herr, wie lange noch? Aus diesen Worten spricht für mich eine Verzweiflung, die mir so richtig tief ins Herz geht. Wie muss sich das anfühlen, wenn man sich von Gott vergessen fühlt? Der Psalmist beklagt nicht, dass er von Menschen verlassen wurde. Er beklagt nicht einmal in seinem ersten Satz, dass er von Feinden bedrängt wird. Nein, die größte Not, die größte Überforderung Davids ist, dass er sich in seiner Bedrängnis von Gott verlassen sieht und nicht weiß, wie er damit umgehen soll. Seine Hoffnung darauf, Gott möge sich zeigen, die scheint fast davor zu stehen, zu kippen. Ich finde, es ist wie so ein letztes Aufbäumen eines verzweifelten Menschen, der sich noch einmal fragt, Herr, wie lange noch? David fragt sich, wie lange noch soll er mit täglicher Sorge und Angst in seinem Herzen geplagt sein und erleben müssen, wie der Feind ihn bedrängt? Das Gefühl, Gott habe ihn verlassen, bringt David jeden Tag aufs Neue dazu, sich in Angst und Sorge zu verlieren. Er ist darin völlig gefangen, völlig vereinnahmt. Und in diesem Wort Sorgen, da schwingt mit, dass David versuchte, sich abmühte, irgendwelche Lösungen zu finden. Doch es klappt nicht. Er sorgt sich, er macht Pläne, er sucht nach Lösungen, aber er kommt nicht weiter und diese Umstände, an sich selbst zu scheitern und an Gott, lässt ihn verzweifeln. Und dann gesellt sich Kummer hinzu. Eine Angst darüber, dass dieser Zustand eventuell nie vergeht. Dass das, was er tut, nicht helfen wird, dass er jemals wieder Hoffnung schmecken könnte. Und an diesem Punkt, an dem er es nicht mehr ertragen kann, Da wandeln sich seine klagenden Fragen plötzlich in sehr konkrete Bitten um. An den Gott, von dem er denkt und fühlt, er habe ihn verlassen. Er sagt, sieh mich an, erhöre mich, Herr mein Gott. Sieh mich an. Es ist die Aufforderung, zunächst der größten Not abzuhelfen, in der David sich sieht, nämlich, dass Gott ihn vergessen hat, dass Gott sich quasi die Augen zuhält, um ihn nicht zu sehen, dass Gott sein Angesicht verborgen hat. Und David schreit, schau doch her, schau mich an. Verbirg dein Angesicht nicht mehr vor mir, sondern wende dich mir zu und nimm die Not wahr, in der ich stecke. Erkenne, dass du Gott in meinen Augen eigentlich dazu beiträgst, weil ich mich so von dir vergessen fühle. Der Psalmist möchte, dass Gott ihn erhört. Er sagt, schau mich an, erhöre mich, Herr, mein Gott. Und nun bittet er bittet darum, dass Gott seine Augen hell mache, damit er nicht zum Tode entschlafe und seine Feinde sich darüber freuen können, dass er wankt. Seine Augen hell machen verstehe ich als den Wunsch, dass David wieder klar sehen möchte, dass er sich Erkenntnis wünscht, dass er wünscht, dass Licht in die Dunkelheit hineinkommt und vor allem, dass neue, gesunde Lebenskraft ihn erfüllen möge. Ob David wirklich vom körperlichen Tode bedroht war, das wissen wir nicht. Es kann sein, denn er wurde oft verfolgt. Aber mir scheint doch, dass er gar nicht so sehr über den körperlichen Tod redet, als vielmehr, dass er zu Tode betrübt ist, zu Tode geängstigt und all seiner Lebenskraft beraubt, dass er fast davor ist, einfach sein Leben aufzugeben. Und an dieser Stelle, der Ari hat es schön gelesen, da bricht fast so etwas wie ein trotziger Charakter in seinen Bitten hervor. Denn er sagt, er möchte nicht, dass sein Feind denkt, dass er ihn überwältigt hätte oder ihn besiegt hätte. Er möchte nicht, dass sein Feind, seine Gegner sich freuen können, dass er wankt. Und ich frage mich, wie schlimm muss es sein, wenn man sowieso schon am Boden liegt und sich von seinem Gott verlassen fühlt, dann auch noch das Gelächter der Feinde in den Ohren zu haben, die sich darüber freuen, dass du so hilflos und zerbrochen am Boden liegst. Und für mich ist es schon fast nicht mehr auszuhalten. Und so kam für mich das sehr Erstaunliche, nachdem David sein Leid geklagt hat, nachdem er gesagt hat, was ihm fehlt und Gott gebeten hat, ihm zu helfen. Da spricht er plötzlich sein Vertrauen aus, dass Gott gnädig sein und ihm helfen wird. Ich aber vertraue auf deine Güte, über deine Hilfe jauchze mein Herz, singen will ich dem Herrn, denn er hat mir Gutes getan. Als ich das erste Mal las, sah meine Reaktion ungefähr so aus. Ich habe das nicht verstanden. Ich habe das gelesen und nochmal gelesen, habe ich gedacht, was um alles in der Welt hat sich hier denn verändert? Zwischen Vers 1 und 4 und 5 und 6 hat Gott ihm da bereits aus seiner Misere herausgeholfen? Nun, wir sehen keine Beschreibung davon, dass Gott ihm schon geholfen hat, dass er konkret eingegriffen hat. Und nach so einer langen, ausführlichen Klage würde man eigentlich auch erwarten, dass ein langer Bericht dessen folgen würde, wie Gott eingegriffen hat. Manche Leute schlagen vor, ach, bestimmt hat der nur Vers 1 und 4 geschrieben und dann Jahre später, nachdem ihm geholfen wurde, hat er dann noch 5 und 6 angehängt. Denn wer schreibt in seiner Gottverlassenheit und Not etwas über Vertrauen? Nun, wir haben keinen Hinweis darauf, dass dieser Psalm mal nur aus vier Versen bestand und deshalb plädiere ich dafür, dass wir den Text doch einfach mal so nehmen, wie er hier steht und uns fragen, woher könnte David ein solches Vertrauen nehmen, dass er noch während er die Gottverlassenheit jede Sekunde lang spürt, sagt, ich vertraue auf deine Güte und jauchze über deine Hilfe. Nun, es scheint mir, dass zwei Dinge hier passieren. Das erste ist, er sagt, ich vertraue auf deine Güte, Gott, und auf deine Hilfe. Das sind Zusagen, die Gott über sich selber gesprochen hat. Gott sagt von sich selber, er ist gütig, und Gott sagt von sich selber, er hilft. Das heißt, was David hier macht, ist, er sagt nicht, ich weiß hundertprozentig, dass du so bist, Gott, aber ich weiß, dass du das selber über dich sagst. Und auf diese Zusagen, die du an uns Menschen gibst, auf die berufe ich mich jetzt und auf die stelle ich mich, an die erinnere ich dich Gott selbst, denn ich weiß, du hältst dein Wort. David macht sein Vertrauen fest an einer Gewissheit, die auch von seiner momentanen subjektiven emotionalen Empfindung und dem Erleben nicht angegriffen werden kann. Es sind die Zusagen, die Gott macht. Und dann passiert noch etwas anderes, etwas Zweites. Es scheint mir, als erinnere sich David an die vielen guten Dinge, die Gott in seinem Leben bereits getan hat. Er sagt, singen will ich dem Herrn, denn er hat mir Gutes getan. David durfte in seinem Leben ganz oft den Segen Gottes erleben. Er durfte erleben, wie Gott ihm Gutes getan hat. Und das scheint ihm jetzt eine Hoffnung, ja nahezu eine Gewissheit darüber zu geben, dass er das noch ein weiteres Mal erleben wird, dass Gott ihm Gutes tut. Es gibt einen anderen Psalm, den Psalm 103, da fordert David sich selber auf und sagt: Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. David kann bezeugen, dass Gott ihm in der Vergangenheit ganz viel Gutes getan hat. Und das gibt ihm so eine Hoffnung, dass er sagen kann: Ich will dem Herrn singen. Ich stecke immer noch in der gleichen Situation wie vorher, aber ich will dem Herrn singen, denn ich weiß, er hat Gutes an mir getan. Nun stellt sich die Frage: Was können wir aus diesem Gebet lernen? Und ich glaube, es gibt sehr viel, was wir aus diesem Psalm lernen können. Das vielleicht Eindrücklichste ist erstmal die Art und Weise, wie David mit Gott spricht. Es ist zu 100% authentisch. Er scheint so nah und so vertraut mit Gott zu sein, dass er sich traut, seinen ganzen Kummer von der Seele zu schreiben und keinen einzigen Gedanken zu verstecken. Und das finde ich das Beste, er nimmt sich etwas heraus, was wir heutzutage verlernt zu haben scheinen. Er klagt. Und so ist das Erste, was David uns beibringen kann: Klagen ist eine Kunst. Man könnte auch meinen, David sei sehr egoistisch. So wie er sich um sich selber dreht, das ist schon enorm, oder? Der ganze Psalm dreht sich nur um ihn. Man könnte auch sagen, er sei ein Jammerlappen. Der macht da nichts anderes, als rumzujammern und im Selbstmitleid zu baden. Man könnte sagen, er sei ein Pessimist, der mal dringend wieder Mittagsschlaf machen sollte, damit er nicht länger alles schwarz sieht. Man könnte meinen, er sei vorwurfsvoll und undankbar, denn kaum macht er den Mund auf, fängt er an zu meckern. Man könnte sagen, er sei ungerecht. Man soll doch immer erst was Positives sagen und dann was Negatives. Das lernen wir in jeder Feedbackrunde. Erst was Positives, dann was Negatives. Und David fängt gleich mit einem Negativen an. Man könnte auch sagen, er sei ungeduldig. Diese Frage, wie lange noch, kennen wir eher von ungeduldigen Kindern. Und es ist sicherlich nicht ein Zeichen der Reife. Man könnte auch sagen, David sei überempfindlich. Der scheint hier ja wirklich alles persönlich zu nehmen, oder? Gott und die Welt und überhaupt jeder hat sich gegen ihn verschworen. All das könnten wir über David sagen und wir könnten dabei leicht besserwisserisch den Kopf stillen. Oder wir könnten David dafür bewundern, dass er etwas tut, was wir heutzutage nicht mehr besonders gut können. Und das ist Klage. Ich sage nicht, dass in seiner Klage alles stimmt, was er sagt. Ich glaube nur, dass diese Klage eine unglaublich befreiende Kraft hat und dass es für uns ein Vorrecht ist, zu lesen, wie David geklagt hat. Denn seine Reaktion ist letztendlich die natürlichste Reaktion, die ein Mensch auf Ungerechtigkeit, auf Leid und Verzweiflung haben kann. Und das hat gute Seiten. Mir scheint nämlich manchmal, dass für den, der schreit, es geht mir schlecht und ich wünsche mir, dass es sich ändert, dass für so jemanden mehr Hoffnung besteht, als für jemanden, der sich selbst eine gewisse Gefühllosigkeit entgegenbringt oder der dazu neigt, alles schön zu reden. Besonders unter Christen habe ich erlebt, dass sie es manchmal einfach nicht aushalten, das eigene Leid oder das von anderen in seiner Entsetzlichkeit anzugucken und erstmal stehen zu lassen. Sofort kommt man mit Ratschlägen darüber, dass Gott doch tröstet und dass er uns Hoffnung gibt und dass unsere Verletzung heilen wird. Und ja, das stimmt auch, aber zunächst einmal ist da einfach eine Not und eine Verzweiflung und die muss so benannt werden können. Das gibt es nicht nur unter Christen, es ist schon fast ein gesellschaftliches Phänomen. Wir haben heutzutage nämlich keine Probleme mehr, es sind Wachstumschancen. Wir haben keine Probleme mehr, nein, es sind höchstens Herausforderungen, aber keine Probleme. Das sind alles Sachen, in denen ihr etwas Positives sehen sollt. Was ist also mein Rat an euch? Seid ab jetzt pessimistischer und jammert mehr rum? Nein. Mein Rat ist, klagt. Jammern ist genauso schädlich wie Beschönigung oder Gleichgültigkeit. Im Jammern und Selbstmitleiden sind wir relativ gut. Ich fordere euch auf zu klagen. Klagen ist nicht jammern. Wer jammert, der will einfach nur Mitleid. Der will keine Veränderung in seiner Situation. Ich kann täglich über meine Wohnungssituation jammern, aber rein gar nichts tun, dass sie sich ändert und mir auch nicht helfen lassen, dass sie sich ändert. Ich will einfach nur jammern. Klagen ist etwas anderes. Wer klagt, der will Veränderung. Der will frei werden von dem, was ihn plagt. Und er ringt danach mit aller Kraft, die aus seiner Verzweiflung geboren ist. Ich sage, wer klagt, ist problemlösungsorientiert. Und zwar genauso, wie dieses lange Wort dort steht. Beschönigung ist lösungsorientiert. Das heißt, die Beschönigung weigert sich, das Problem in seiner Entsetzlichkeit anzuschauen und will dann etwas lösen, was sie sich aber gar nicht richtig angeguckt hat. Wer jammert wiederum, der ist problemorientiert. Jammern guckt sich nur das Problem an und vergisst dabei, dass es eigentlich auf der Suche nach einer Lösung war. Und darum, wer klagt, ist problemlösungsorientiert. Er erkennt das Problem und kämpft für die Lösung. Und darum ist das Erste, wozu ich dich heute herausfordere, nimm das Leid und die Not in deinem Leben, nimm es wahr. Und versuch es dir auch mal einen Moment lang anzuschauen, bevor du anfängst, es zu beschönigen. Beklage es vor Gott. Weißt du, hätte sich David nicht die Zeit genommen, überhaupt erst einmal herauszufinden, was ihm eigentlich so sehr zu schaffen macht, dann hätte er vielleicht auch nie erkannt, dass die größte Not in seinem Leben nicht die war, dass er von Feinden umringt war, sondern die, dass er das Gefühl hatte, dass Gott ihn vergessen hat. Und hätte er das nicht entdeckt, dann hätte er gar nicht gewusst, worum er eigentlich bitten soll. Und das bringt mich zu meinem zweiten Punkt. Klage und Fürbitte gehören zusammen. Nur wer seine Misere wirklich kennt, kann ganz konkret beklagen und dann wiederum kann er ganz konkret anfangen, Gott zu bitten, dass er es ändern möge. David beklagt sehr genau, was ihn plagt und sehr genau, wie er sich Änderung wünscht. Das sehen wir in der Tabelle. Er fühlt sich von Gott vergessen. Und seine Bitte ist, Gott, sieh mich an. Er merkt, dass er geplagt ist von Sorge und Kummer. Er sagt, mach meine Augen hell. Bring Licht, Dunkelheit und Klarheit in meine Verwirrung hinein. Er weiß, dass er von Feinden bedrängt ist und er bittet Gott, lass mich nicht wanken und lass meine Feinde nicht triumphieren über mich. Genauso konkret, wie David klagt, genauso konkret schlagen diese Klagen in Bitten um. Und darum ist das Zweite, wozu ich dich herausfordere, bleib nicht dabei stehen, dir das anzugucken, was dich überfordert, sondern bring es dann genauso konkret vor Gott und bitte ihn, dir zu helfen. So konkret wie deine Klage mögen auch deine Bitten sein. Und das Dritte, was wir lernen können, ist mein Gefühl und die Zusagen Gottes. David hat bis in die Zehenspitzen, ja bis in die Fingerspitzen hinein gefühlt, dass Gott ihn vergessen hat. Er muss ihn vergessen haben, so wie es ihm geht. Und dieses Gefühl, das kann er nicht wegreden, ist es nämlich ein Gefühl. Es scheint mir aber, dass David sich daran festhält, dass sein Empfinden nicht mit der Realität übereinstimmen muss. Wäre er sich nämlich zu 100% sicher, dass Gott ihn vergessen hat, dann wäre sein komplettes Gebet eigentlich umsonst. Seine Klage, erst recht aber die Bitte, Gott möge ihm helfen. Mir scheint, dass er sich von Gott verlassen fühlt. Darin macht er auch wirklich keine Beschönigung. Er schreit dieses Leid hinaus. Aber es scheint mir auch, dass er immer noch die Hoffnung hat, dass Gott ihn nicht ganz vergessen hat, dass Gott ihn nicht wirklich verlassen hat, schon gar nicht für immer. Er erinnert sich an das, was er von Gott weiß, er erinnert sich an das, was Gott Gutes in seinem Leben getan hat. Und das gibt ihm eine solche Hoffnung, dass er anfangen kann, Gott zu loben. Ich wiederhole den Satz, er macht sein Vertrauen fest an einer Gewissheit, die auch von seinen momentanen subjektiven emotionalen Empfindungen und seinem Erleben nicht angegriffen werden kann. Und darum ist das Dritte, wozu ich dich herausfordere, nimm ernst, wie du dich fühlst und bring die Gefühle vor Gott. Vielleicht hast du sowieso keinen leichten Zugang zu deinen Gefühlen und dann ist es noch herausfordernder, das vor Gott herauszufinden. Aber weißt du, deine Gefühle sind da, ob du die anerkennst oder nicht. Und wenn du deine Gefühle vor Gott bringst, dann sei bereit, dass er sie vielleicht, das heißt korrigiert, dass er mit dir ins Gespräch geht und dich fragt, ob deine Gefühle mit der Realität übereinstimmen. Ja, wie David können wir uns dafür an das erinnern, was Gott uns bisher Gutes getan hat. Wir können uns an all die Zusagen erinnern, die wir in der Bibel finden. Wir können anfangen, in der Bibel weiter nach dem zu suchen, was Gott uns zusagt. Und dann erst finden wir eine Gewissheit, die trägt auch in Situationen, in denen wir etwas anderes fühlen. Und nur dann können wir Gott aus wirklich tiefstem Herzen loben, weil wir neu eine Wahrheit erkannt haben, nämlich die, dass Gott ist, der er ist, dass das, was er über sich sagt, stimmt. Und nur so können wir runterkommen und doch oben bleiben. Was uns nämlich oben hält, ist Gott selbst und die Zusagen, die er über sich macht. Das Vierte, was wir lernen können, ist, ich nenne es das sogenannte Zahnpasta-Prinzip. Entdecke dein Gottesbild. Weil vielleicht spürst du eine gewisse Unsicherheit, dass du Gott jetzt all deine Gefühle und all deine Klage, so wie David, einfach mal an den Kopf knallst. Und ich würde sagen, das ist eine gute Unsicherheit. Es ist ein gut, da rücksichtsvoll zu sein. Weil zu sagen, Gott, wie lange willst du mich eigentlich noch vergessen, das ist schon ein krasser Vorwurf. Nur wie gesagt, der ist da, ob du ihn aussprichst oder nicht. Und darin täuschen wir uns so oft. Nur weil wir sagen, wir sprechen irgendwas nicht aus, denken wir, es ist nicht da, aber das stimmt nicht. Als ich anfing zu studieren, da hat einer meiner Professoren mir am Anfang des Studiums gesagt, sie sollten Druck zu schätzen wissen, denn es ist wie mit der Zahnpasta. Erst, wenn sie unter Druck steht, sieht man, was eigentlich drinne steckt. Wir glauben alle, wir wissen, was hier drinne ist, aber solange wir nicht Druck auf diese Zahnpasta ausüben, werden wir niemals wissen, ob wirklich drinne ist, was wir vermuten. Und letztendlich ist es mit uns genauso. Druck bringt Dinge in uns zum Vorschein, die wir vorher nicht wahrgenommen haben. Und im Gebet wird das vor allem unser Gottesbild sein. David hatte auch ein besonderes Gottesbild in dieser Situation. Er scheint Gott als jemanden zu sehen, dem er sehr ehrlich sagen kann, was ihn bewegt. Er kann vor ihm authentisch sein. Er denkt von Gott aber auch, dass er es fertig bringt, ihn ganz allein zu lassen, ihn zu vergessen und ihn in Angst und Sorge verkümmern zu lassen. Und gleichzeitig scheint er doch irgendwie noch zu hoffen und zu denken, dass Gott ihn sieht und dass er ihm helfen wird. Er sieht Gott als jemanden, den er bitten kann, ihm zu helfen. Jemand, der ihm helfen wird. Für ihn ist Gott jemand, der voller Güte und Hilfe ist, der Gutes an ihm getan hat und weiterhin Gutes tun wird. Und darum ist meine vierte Herausforderung an dich, wann immer du unter Druck stehst und betest, dann lerne im Gebet dein Gottesbild erkennen. Und lass Gott es korrigieren, wo er das will. Ich habe in meinem Leben Gott schon oft Dinge vorgeworfen, auf die ich nicht besonders stolz bin, das sage ich ehrlich. Im Rückblick habe ich erkannt, es war falsch und ich habe um Vergebung gebeten. Aber ich bin froh, Stück weit froh, dass ich sie gebetet habe, denn erst dadurch ist es mir bewusst geworden, dass ich das die ganze Zeit gedacht habe, dass diese Vorwürfe da waren. Und irgendwie erst, als ich sie laut ausgesprochen habe, konnte Gott sie korrigieren. Genau wie bei David, der am Anfang anfängt mit, Gott, wie lange willst du mich noch vergessen? Und in seinem Gebet merkt, nein, ich glaube eigentlich immer noch, dass Gott mich nicht für immer vergessen wird. Auch das konnte er erst entdecken, als er es laut ausgesprochen hat. Die Band wird uns gleich diesen Psalm noch einmal zusingen. Es ist also wirklich genau der Psalm, den wir gerade uns heute angeguckt haben. Und meine Ermunterung an dich ist, dass du einfach für dich in die Stille ins Gebet gehst und folgende vier Punkte bedenkst. Wenn du betest und es wirklich etwas gibt in deinem Leben, wovon du sagst, das ist wirklich ganz großer Mist, dann klage konkret. Jammer nicht rum, beschönige auch nicht, sondern klage konkret. Und schau, dass du bei der Klage nicht stehen bleibst, sondern bitte konkret, dass Gott deine Situation ändern möge. Das dritte ist, lobe Gott für seine Zusagen. Zusagen, die stehen, auch wenn du dich nicht danach fühlst. Und erkenne dein Gottesbild in dem, was du betest. Und vielleicht sagst du jetzt, Marie, ich kann damit nicht so viel anfangen. Ich kann auch nicht tun, wozu du mich aufforderst, weil ich Gott gar nicht kenne. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob der jemals in meinem Leben irgendetwas Gutes getan hat. Und diese Frage ist absolut legitim. Ich hoffe, dass du einfach neugierig geworden bist, den Gott, den David in diesem Psalm uns so schön vor Augen malt, dass du diesen Gott kennenlernen möchtest. Und vielleicht ist für dich der nächste Schritt, dass du ein ganz einfaches Gebet formulierst, in dem du sagst, Gott, ich habe keine Ahnung, ob es dich gibt. Aber eigentlich möchte ich dich gerne kennenlernen und ich will wissen, was du bisher in meinem Leben getan hast und vor allem, was du in Zukunft noch tun möchtest. Die Psalmen sollen uns auch noch eine Weile länger begleiten und so hat Betty für uns einen Zettel verfasst, den findet ihr in euren Programmheften. Auf diesen Zetteln findet ihr einen Psalm für jeden Tag, für die nächsten 2 Wochen. Und die Einladung ist, dass du mit der kleinen Anleitung, die du dort findest, diese Gebete sprichst, dass du von diesen Gebeten selber lernst zu beten. Und dass du in deinen Gebeten dein eigenes Gottesbild kennenlernst und es Gott zu Füßen legst. Ich bete kurz. Herr, ich danke dir, dass wir aus so einem uralten Gebet lernen können und dass es wirklich noch so aktuell ist, weil nur du weißt, wie viele von uns sich auch schon von dir verlassen gefühlt haben, ganz allein im Stich gelassen. Du weißt, wie unsere Seele manchmal wie eine Fabrik ist, die Sorgen am laufenden Band herstellt und wir darin fast ertrinken. Du weißt, wie es ist, wenn man sich ganz allein gelassen fühlt. Und Ich danke dir dafür, dass du jede unserer Empfindungen kennst, dass du sie kennst, bevor sie für uns zum Vorschein kommen. Und ich bitte dich von Herzen, Gott, dass du uns jetzt wirklich auch nah zu uns selber führst, dass wir überhaupt hineinschauen können in unser Leben und entdecken, was an Klage und Not eigentlich dort ist. Dass du uns hilfst, diese Not anzuerkennen, auch wenn sie entsetzlich aussieht. Und dass du mit uns zusammen die Bitten formulierst, die wir bitten wollen, damit sich unser Leben ändert. Wir danken dir, dass du Zusagen aussprichst, die stehen, auch wenn wir uns ganz anders fühlen. Und dass wir darin vertrauen können. Wir danken dir für all das Gute, was du in unserem Leben getan hast, weil es uns Hoffnung gibt für unsere Gegenwart und Zukunft. Und wir danken dir, dass du unsere auch falschen Vorwürfe aushältst und dass du sie korrigierst, ganz liebevoll. So bitte ich dich für jeden von uns, dass wir unser Bild von dir wirklich neu kennenlernen und dass wir uns trauen, so authentisch vor dir zu stehen und zu beten, wie David es uns vorgemacht hat. Dafür erbitte ich deinen Segen. Amen.